kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ein weiteres Kongressgespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins und liebe Kongressbesucherinnen und Kongressbesucher. Wir haben am Tisch eine Sprecherin, die heute Morgen am zweiten Kongresstag schon etwas über Nachhaltigkeit berichtet hat, Professor Dr. Yvonne Brückner. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir duzen uns, wir kennen uns seit 10 Jahren länger.
Mindestens?
Ja, seit Anbeginn einer Family Office-Ära, die für uns vielleicht gleichzeitig oder vielleicht auch etwas zeitversetzt begann. Yvonne, erzähl doch mal eingangs, inwieweit du Berührungspunkte mit Family Offices hast und hattest. Wie hast du dich dem Thema angenähert und wie hast du deine akademische Arbeit in die Family Office Szene eingebracht?
Das mache ich sehr gern. Angefangen hat das Thema Family Office beruflich für mich im Jahr 2009, als ich mich für die Frage interessierte, was nach einem Unternehmensverkauf mit dem Verkäufer als Person, mit seiner Lebensplanung, mit seinen täglichen Aufgaben, aber eben auch mit dem dann im Aggregatzustand ja komplett verwandelten Vermögen passiert. Wo vorher also hauptsächlich gebundenes Vermögen in Form von realwirtschaftlichen Unternehmen vorlag, gab es plötzlich eine große Menge Liquidität und die Möglichkeit, diese mehr oder minder nach freiem Belieben zu investieren oder zu Konsumzwecken einzusetzen. Auch das soll ja gelegentlich vorkommen. Ich dachte, es sei wesentlich einfacher, genau an dieser strukturellen Bruchstelle, die viele Chancen, aber auch durchaus viele Risiken bereithält, mit einer Forschungsarbeit anzusetzen, sich mal anzuschauen, wie Menschen an dieser Stelle sich typischerweise neu ausrichten, wie lange es dauert, welche Schritte sie gehen. Das hat sich allerdings als wesentlich schwieriger herausgestellt, als ich mir das damals ganz naiv ausgemalt hatte.
Forschung heißt in dem Sinne, dass du mit Menschen sprechen musst, die genau in der Situation sind.
Das war das Ansinnen. Vielleicht nicht genau in der Situation, aber es sollte nicht zu weit zurückliegen, sodass die Erinnerungen noch möglichst lebendig sind.
Und die bei aller Komplexität noch Lust und Zeit haben, sich mit akademischen Studien zu beschäftigen.
Ich merke schon, ich hätte dich vielleicht vorher mal fragen sollen, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Aber ja, genau. Das war der Plan. Und es hat sich dann aus deiner Sicht wohl wenig überraschend, aus meiner Sicht damals schon relativ überraschend herausgestellt, dass es schwierig war und wahrscheinlich auch heute noch ist, genau an dieser Stelle mit Menschen ins Gespräch zu kommen. In der Zwischenzeit, also das liegt ja jetzt viele Jahre zurück, habe ich den einen oder anderen auch kennengelernt, der sich vergleichsweise nah an diesem Punkt noch befindet und bin in dem einen oder anderen Projekt involviert gewesen und auch aktuell in ein solches Projekt involviert, wo es darum geht, eine Neuausrichtung nach Verkauf vorzunehmen. Das sind deshalb sehr spannende Momente, weil die Kernkompetenzen, die jemand als Unternehmer hatte und die ihn so erfolgreich gemacht haben, nicht notwendig genau die sind, die es dann braucht in diesem ganz neuen Setup, um weiter erfolgreich zu sein. Diese Fälle sind für mich nach wie vor Herzensangelegenheiten, aber meine Berührpunkte zu Family Offices und auch die Family Office Forschung sind inzwischen einfach sehr, sehr, sehr viel breiter, schon getrieben aus der gerade geschilderten Notwendigkeit, aber durchaus auch, weil es noch andere wahnsinnig spannende Strukturbruchstellen gibt. Der Generationenwechsel ist eine solche. Der Wegzug wäre eine solche, aber es gibt auch kleinere Bruchstellen, wie beispielsweise größere strategische Neuausrichtungen, die es immer wieder interessant machen für Hochvermögende und ihre Family Officer, sich mal externe unabhängige, neutrale Blicke und Ideen einzuholen. Das sind Momente, wo ich dann als Repräsentantin von Res Futura auch ins Gespräch komme und wo man dann wirklich auch Mehrwert stiften kann gegenüber der reinen internen Perspektive oder der klassischen Beraterperspektive.
Da strahlt schon zwischen den Zeilen ein Wort durch, das mir teils auch sehr modisch und grell in die Szene Einzug hält, nämlich der Begriff der Inhaberstrategie, der bis gefühlt vor 3 Jahren nur von ganz wenigen gelebt und angeboten worden ist. Mittlerweile kann man, glaube ich, Zertifikate machen und alles andere mehr. Ist das das Gemeinte?
Nein.
Okay.
Das Gemeinte ist tatsächlich mit einzelnen Persönlichkeiten oder auch ganzen Familien, je nach Konstellation, in Klausur zu gehen und sich zu fragen, was ist dieses Vermögen für mich? Wofür will ich und wofür soll dieses Vermögen stehen? Was möchte ich damit erreichen? Und zwar sowohl in der finanziellen Dimension als auch im Hinblick auf beispielsweise Wirkungen im sozialen Kontext. Ganz viele Hochvermögende sind ihrer eigenen Region sehr verbunden. Möchte man sich mit einer eigenen Stiftung engagieren? Und darüber hinaus, wie möchte man sich persönlich entwickeln? Wo soll der Lebensmittelpunkt liegen beispielsweise?
Aber also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eigentlich Inhaberstrategie? Da müssen wir mal gemeinsam vielleicht neue Zertifikat machen.
Ja.
Ich bin ein großer Freund von Zertifikaten und Verbänden und Auszeichnungen, weil ich weiß, dort, wo das Zertifikat ausgestellt wird, herrscht immer die größte Kompetenz. Das kann ich bei Inhaberstrategie jetzt nicht sagen, aber ich kann es in anderer Hinsicht laut meiner Vita auch belegen. Und Scherz beiseite, was du beschreibst, wird, glaube ich, jetzt von ganz vielen neu entdeckt. Und wenn du das schon vor 10 Jahren in dieser Form quasi mit begleitet hast, dann warst du, ohne das Kind beim Namen zu nennen, sicherlich dann mit eine Pionierin. Die große Frage ist ja, an welcher Stelle kommen wir sozusagen von der familiären psychologischen Ebene zu einer Ebene, in der es wirklich um Zahlen geht. Dann kommen wir irgendwann zu einer Ebene, wo es für die Architektur einen Hausmeister braucht, der die einzelnen Dienstleister installiert, die es braucht, um das zu leben, was man sich da ausdenkt und so weiter. Und spannend wird jetzt sein, wie du beobachtet hast, wie sich im Laufe der Zeit, wenn du es seit 2009 beforschst und begleitest, wie sich da die Generation, die den Unternehmensverkauf vorliegen hat, aber auch alle Begleiter in der Zeit entwickelt und verändert haben. Da sollten wir auf jeden Fall im Gespräch noch drauf eingehen. Aber wir sind aber immer noch dabei, wie du sozusagen überhaupt zu dem Thema gekommen bist.
Dankeschön. Ich hätte das tatsächlich schon beinahe vergessen, dort nochmal einzusteigen, ja, und war schon voll bei der Inhaberstrategie. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe dann letzten Endes initial notgedrungen das Themenspektrum breiter gewählt und dachte, okay, wenn ich an dieser Strukturbruchstelle Unternehmensverkauf zunächst nicht weiterkomme, was sind denn relevante Fragen?
Entschuldigung, kurze Audiodeskription. Herz und Glas, wie leicht bricht das? Am Nebentisch wird gerade aufgeräumt und zwar so gründlich, dass die Gravitation zugeschlagen hat. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Scherben hören, dann bringt uns das Glück. Entschuldigung, ich wollte es nicht unkommentiert lassen.
Sehr schön und sehr exzessiv. Ich habe mich dann auf Basis dieser damaligen Misserfolgserfahrung gefragt, was wohl Themen wären, zu denen meine Zielgruppe gesprächsinteressierter wäre. Und diese Themen waren zur damaligen Zeit im deutschen und deutschsprachigen Raum, es wird weiter gefegt, ja, im Übrigen, im deutschen und deutschsprachigen Raum waren die Themen damals tatsächlich häufig solche rund um die Strukturierung eines Family Office. Mhm. Das Family Office hat ja nicht ganz so viel Tradition im deutschsprachigen Raum wie jetzt in angelsächsischen Ländern. Und dementsprechend habe ich angefangen, mich mit der Frage nach wann macht ein Family Office strukturell Sinn, in diese Community hineinzubegeben und bin auf wahnsinnig viel Offenheit und Interesse an Austausch gestoßen.
Ich erinnere mich, ich glaube, das war auch die Zeit, als ich noch als Angestellter Vorstand, als Vorstand eines Single Family Office Investment Arms unterwegs war. Und da haben wir uns damals auch gesprochen und kennengelernt.
Also ganz sicher, ich glaube in Stuttgart.
Ja, genau.
Ja.
Und dann begann sozusagen deine Begleitung von dieser strukturellen Seite für Family Offices.
Richtig.
Weil du gesehen hast, dass das sozusagen ein Bedarfspunkt ist und nicht das Ausfüllen von Fragebögen während des Verkaufs oder nach dem Verkauf des Unternehmens?
Absolut. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass die Menschen auch auskunftsfreudig gewesen sind im Hinblick auf die Frage, wo stehen sie gerade in der im Aufbau einer eigenen Struktur? Wie groß soll die Struktur mal werden? Sind die Make-or-Buy-Entscheidungen schon getroffen? Warum hat man sich für diese Struktur entschieden? Und letzten Endes hat sich aus der Beschäftigung mit in etwa 100 einzelnen Fällen ein anekdotisches Erfahrungswissen ergeben, aus dem ich dann natürlich schöpfen konnte, um anderen Familien- und Vermögensinhabern, die sich fragten, ob sie auch ein Family Office brauchen oder wollen, mit dieser anekdotischen Evidenz behilflich zu sein und neben dem Erzählen von Geschichten und dem Aggregieren dieser einzelnen Informationen eben auch Vernetzung herzustellen. Also letztlich Gesprächspartner zusammenzubringen, von denen der eine in seiner Journey schon ein ganzes Stück weiter ist als der andere. Und das ist auf sehr viel Nachfrage gestoßen und auf sehr viel Interesse. Und so hat das quasi angefangen und den Themenkanon habe ich von da aus kontinuierlich erweitert. Also das Family Office der Zukunft war mal ein frühes Studienthema. Make-or-Buy-Entscheidungen, dann natürlich auch immer vom Zeitgeist getrieben. Die große Finanzkrise hat zu viel Aufwind für die Idee von Club-Deals gesorgt. Ja. Darüber wollte eine Zeit lang jeder sprechen. Das haben wir dann auch aufgenommen, dazu eine Studie gemacht. Und so gibt es inzwischen ein breites Spektrum von, ich glaube, 9 Studien, die wir im Laufe der Zeit realisieren konnten. Und wenn ich wir sage, dann bin das heute nicht mehr nur ich. So habe ich ja mal angefangen als Professorin an einer staatlichen Hochschule mit dem etwas exotischen Forschungsanliegen Hochvermögende und ihre Strategien. Heute sind wir ein kleines Team in eigenem Institut. Das Institut heißt Res Futura, sitzt in Frankfurt. Und in diesem Team können wir jetzt dann auch ein bisschen mehr und ein bisschen wildere Studien realisieren, als ich das früher alleine konnte.
Kurze begleitende Audiokommentierung am Nebentisch, wo die Gläser weggefegt werden. Gibt es offenbar viel Redebedarf beim Fachpersonal hier. Ich bitte um Entschuldigung, falls man das hört. Ganz spannend ist für mich die Frage, wann sich eine Familie tatsächlich dazu entscheidet, das, was sie hat an Organisation, Single Family Office zu nennen oder Family Office zu nennen. Denn im Prinzip ist für mich sozusagen die Evolution von irgendeinem Vermögen, das man neben dem Unternehmervermögen mitläuft, ich nenne das dann immer Leitstand, bis hin zum Single Family Office relativ gleitend und irgendwann muss man ja auch mal anfangen, das Kind beim Namen zu nennen und zu sagen, wir sind jetzt gerade im Entwicklungsstadium und wissen, je mehr wir auf die Privatseite holen und vielleicht auch abschließen diesen Heimholungsprozess des Geldes mit dem Unternehmensverkauf, desto näher kommen wir dem klassischen Begriff eines Single Family Office. Aber trotzdem ist für mich sozusagen dieser Prozess fließend. Du hast es gerade sozusagen wie eine Schwarz- und Weiß-Entscheidung beschrieben, dass man dann irgendwo auf einer grünen Wiese eine Baustelle eröffnet und sagt, jetzt bauen wir uns das Single Family Office.
Das wäre der theoretische Ansatz. In der Praxis ist das genau so, wie du es beschreibst. Wobei es schon einen Zeitpunkt gibt, an dem Vermögensinhaber sich anfangen, konkret mit der Frage zu tragen, wie stark will ich es institutionalisieren und professionalisieren. Auf der grünen Wiese wird dann aber nur überlegt, wirklich gehandelt wird häufig mit viel zeitlichem Versatz und auch in kleinen Schrittchen und eher mit einer Vision als mit einem ganz klaren strukturellen Ablaufplan.
Jetzt bist du ja noch in Akademia tätig.
Nein.
Nicht mehr?
Schon lange nicht
mehr. Okay, sehr gut. Dann, dann erzähl uns, was hat dich dazu bewogen, die Professur nicht weiter zu verfolgen? In lehrender Tätigkeit, wenn ich es richtig interpretiere?
Wie viel Zeit hast du? Die Gründe sind zahlreich.
Ich hab 3 Wasserflaschen geholt für den Podcast. Das reicht meiner Evidenz nach für 4 Stunden.
Sehr schön. Ganz so lang wird es nicht dauern. Dann, ich glaube, es gibt 2 zentrale Punkte. Der eine zentrale Punkt ist der, dass an einer staatlichen Hochschule die Leidenschaft für ein Thema wie Hochvermögende und ihre Gesamtvermögensstrategien vielleicht kein leidenschaftlich befürwortetes Thema verkörpert. Ja. Dementsprechend hatte ich es nicht ganz leicht, dort wirklich signifikant auch forschend tätig zu sein, weil ich wenig Unterstützung fand. Ich hätte gerne die Lehrtätigkeit beibehalten, weil die Arbeit mit jungen Menschen grundsätzlich mir nach wie vor auch viel Freude macht. Ich habe den einen oder anderen Lehrauftrag, aber eben nicht mehr als auf Lebenszeit verbeamtete, hochschulisch angebundene Professorin.
Ja, die sind noch nicht so ganz frustriert wie wir, die jungen Leute. Ich finde das auch mal sehr erfrischend.
Bitte sprich für dich. Und ein zweiter Grund ist einfach schon auch der, dass wir in der hochschulischen Lehre immer noch sehr verliebt sind in den Homo economicus. Mhm. Und wenngleich Freiheit der Lehre natürlich grundsätzlich besteht und jeder Hochschullehrer durchaus Behavioral Economics weit nach vorne rücken darf, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass unsere Studierenden, wenn sie dann in Masterstudiengänge oder in Promotionsprogramme gehen, mit allen Modellen und allen Konzepten, die typischerweise gelehrt werden, vertraut sind. Und wenn man dann gerade mit Individuen zu tun hat, wie ich im Kontext dieser Forschung zu Hochvermögenden, die über extrem viele Ressourcen verfügen, damit einen riesengroßen Handlungsraum haben, in dem sie aktiv werden können, und beobachtet, wie wenig dort nach strikt rationalen Kriterien erfolgt, kann es sehr, sehr frustrierend sein, im Hörsaal regelmäßig rationale Theorien zu propagieren. Dementsprechend war es schon eine gewisse Frustration über Realitätsferne in gewissen Lehrbereichen, eine gewisse Frustration über wenig Interesse oder Anerkennung für dieses Thema im Rahmen meines spezifischen Setups an dieser staatlichen Hochschule und dann natürlich ganz klar auch der Wunsch Res Futura, also diese forschende Arbeit weiter nach vorne zu bringen, das wachsen zu lassen. Zur Einordnung, das Institut haben wir 2015 gegründet, das habe ich damals mit meiner Assistentin von der Hochschule zusammen auch gemacht. Und es war relativ schnell klar, wenn das wachsen soll, muss ich Funding und Ressourcen einwerben. Und neben der hochschulischen Vollverantwortung war das einfach schwierig. Ja. Dann hat sich recht bald gezeigt, es macht viel Freude und auch viel Sinn, da mehr Zeit reinzugeben. Und nachdem die Hochschule nicht gewillt war, meine Stelle auf 50% zu reduzieren, gab es nur ganz oder gar nicht. Und das habe ich dann mit gar nicht entschieden. So war die hochschulische Karriere dann vorbei.
Warst du verbeamtet zu der Zeit?
Ja.
Du hast deinen Beamtenstatus abgegeben?
Um Gottes Willen, ja. Du klingst wie meine Mutter.
Die Generation Z wird das sehr, sehr kritisch sehen.
Das darf jeder kritisch sehen. Für mich selbst war es die richtige Entscheidung.
Okay. Herzlich willkommen in der freien Wirtschaft. Aber das schon seit vielen Jahren.
Seit spätes Willkommen, aber Dankeschön.
Was ist und was macht Res Futura jetzt?
Res Futura ist ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut. Wir sammeln Best Practices und Worst Practices. Wir identifizieren Erfolgsfaktoren, wie Unternehmerfamilien, die in der glücklichen Situation sind, einmal ein großes Vermögen aufgebaut zu haben und dieses Vermögen dann eben auch erfolgreich in Richtung Zukunft weiterentwickeln können. Am Anfang waren die Best Practices eigentlich unser Herzensanliegen. Inzwischen sind es mehr die Worst Practices, denn es hat sich schon sehr deutlich gezeigt, dass es die eine beste Praxis eigentlich in der Regel nicht gibt. Und wenn es sie geben sollte, dann ist sie sehr, sehr schwierig zu finden. Und dass ganz oft schon sehr viel gewonnen ist, wenn man die schlimmsten Fehler vermeidet. Insoweit können wir Menschen inzwischen sehr gut dabei helfen, in ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen die wichtigsten, teuersten, auch für den Familienfrieden gefährlichsten Fettnäpfchen zu vermeiden. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Leistungsspektrums.
Und du hast schon ein paar Themen genannt, die du beforscht hast. Vielleicht würden wir das mal kurz zusammenfassen. Was waren die Schwerpunkte, die ihr bisher abgearbeitet habt?
Sehr gerne. Ich glaube, man kann das ganz gut nachvollziehen, wie es zu diesen Themen kam, wenn man den Vermögensbegriff zugrunde legt. Vermögen ist für uns letztlich nicht nur Geld. Das ist ein Irrtum, über den wir manchmal auch Vermögensinhaber nochmal aufklären müssen. Denn um langfristig erfolgreich zu sein, es ist ganz wichtig, dass Menschen sich mit ihrem Vermögen auch wohlfühlen. Das ist gerade für Erben kein Selbstläufer. Wir haben in einer großen Studie, die mir sehr am Herzen liegt und die wir jetzt in Kürze publizieren werden, mit Menschen gesprochen, die in hochvermögendem Kontext aufgewachsen sind und haben sie gefragt, wie sie dieses Aufwachsen erlebt haben, welche Kompetenzen ihre Eltern ihnen explizit vermittelt haben, was die Eltern implizit vorgelebt haben, was für sie die größten Herausforderungen gewesen sind, als hochvermögender Nachkomme in einem solchen Setup eben groß zu werden und auch, wo man für sich selbst die letztlich wesentlichen, auch für Lebensziele maßgeblichen Erfahrungen verortet. Und letztlich ist es also aus unserer Sicht ganz wesentlich, zunächst mal die Person in den Blick zu nehmen und das persönliche Vermögen. Das
darf ich da kurz einen Zwischeneinwurf machen, weil ich das ganz spannend finde. Eine Analogie zu formulieren, würde man volkswirtschaftlich den Erfolg eines Landes nicht als Bruttoinlandsprodukt messen wollen, sondern das Glück und die Ressourcenschonung bei der Erzeugung dieses Glücks oder dieses Wohlstands mit berücksichtigen wollen, wäre also das BIP zu wenig, sondern müsste sozusagen einen anderen Index erzeugen. Und so sagst du, dass nicht das Geld das Relevante ist, also die Performance am Ende des Tages zählt allein nicht, sondern im Prinzip alles, was sich psychologisch und vielleicht auch ressourcenseitig, du hast heute einen Vortrag über Nachhaltigkeit gehalten, darum versammelt?
Ganz so möchte ich lieber nicht zitiert werden, dass die Rendite nicht zählt. Das ist ganz sicherlich nicht mein Gedanke. Wir sehen einfach den Menschen als Ausgangspunkt. Und wenn der Mensch sich an dem Vermögen hart abarbeitet, was immer wieder vorkommt, gerade bei Erben, weil sie sagen, ich habe das gar nicht selbst erwirtschaftet. Ich habe das Gefühl, meine Eltern haben sehr viel Entbehrungen auf sich genommen, um dieses Vermögen aufzubauen. Das heißt für mich, ich will auf keinen Fall etwas davon verlieren. Ich muss es auf jeden Fall erhalten. Da entsteht sehr viel Unfreiheit und sehr viel Beklemmung, auch mangelnde Risikofreude. Oft gelingt die Aneignung gar nicht so richtig. Es ist immer noch das elterliche Vermögen. Es ist nicht zu 100% das eigene Vermögen. Und die vielen Potenziale, die damit verbunden sind, da spreche ich jetzt nicht primär von Konsum, aber durchaus auch von konsumtiven Verwendungen, wie auch investiven Engagements, die bleiben dann auf der Strecke. Insoweit war es für uns sehr interessant zu sehen, wie man, wenn man denn in einer hochvermögenden Konstellation lebt, der nächsten Generation das Heranwachsen möglicherweise einfach machen kann. Und zwar einfach nicht im Sinne von easy going, sondern im Sinne von Entwicklung von Vermögenskompetenz. Sich also in dieser Rolle später auch wohlzufühlen, mit dem Vermögen identifiziert und selbstwirksam auch handeln zu können und dann eine eigene Vision, eigene Ziele, eigene Strategien zu verfolgen. Das ist unser ganz aktuelles Projekt. Deshalb erzähle ich davon zuerst.
Auch das ist wieder sehr an die Inhaberstrategie angelehnt, so wie ich sie kenne. Ja, wirklich.
Also tatsächlich erleben wir sehr wenig Kompetenz, was dieses Thema angeht. Und zwar in letztlich allen Professionen, die sich rund um Hochvermögende versammeln. Und es ist auch keine ganz einfache Disziplin, muss man sagen, weil es sehr viele psychologische, im Extremfall sogar mal psychiatrische Facetten haben kann, gleichzeitig aber durchaus auch Kompetenzfragen im Sinne von Education, wie auch dann im Sinne von ganz klassischer finanzieller Bildung eine Rolle spielen.
Ich glaube auch für Vertrauensbildung, wenn der Alte seinem Sohn mal zugesteht, am Beiratstisch die Stimme zu erheben, Einwürfe zu bringen und ihn nicht gleich zu modern oder zu geringfügig findet.
Ja. Im Kontext dieser Studie war eine ganz wesentliche Frage, wann habe ich eigentlich erfahren, dass ich in einem finanziell, materiell außergewöhnlichen, exponierten Kontext aufwachse? Und das war sehr unterhaltsam für mich als Betrachter, aber teilweise richtiggehend traumatisch für die Person, wenn es um den Pool und um die Geburtstagsfeier ging.
Ganz
denn
spannendes
daran
Thema.
Sich's oft entzündet.
Übrigens auch wieder, also das ist ein Klassiker für Inhaberstrategie. Das ist wirklich so.
Ich habe das Gefühl, du wirst demnächst ein Institut für Inhaberstrategie
eröffnen. Nein, ich nicht. Ich mache keine Inhaberstrategie und ich habe meine eigene Nische. Aber trotzdem ist es interessant, dass ohne, dass du es jetzt als solches beschilderst, tatsächlich dieser Strang so eine große Rolle spielt.
Ja, also diesen Aspekt würde ich oder würden wir bei uns am Institut als Vermögenskompetenzentwicklung beschreiben. Mhm. Hier geht es wirklich mehr um Psychologisches, um Persönlichkeit und ganz wenig oder gar nicht um Geld. Natürlich gibt es aber auch Themen, wo es um Geld geht. Und mir ist es ganz wichtig, deshalb das Anliegen, auch den Vermögensbegriff einmal einzuordnen, dass wir diese Dinge nicht strikt voneinander trennen. Es gibt nicht auf der einen Seite die persönliche Vermögensdimension und auf der anderen Seite die materielle Vermögensdimension, sondern die beeinflussen sich gegenseitig. Die stehen in einer engen Verbindung. Und dementsprechend ist das auch in unserer Forschungsarbeit so. Wenn wir zum Beispiel über das heutige Vortragsthema auch Nachhaltigkeit sprechen, dann ist die Frage, was verstehe ich unter Nachhaltigkeit, schon sehr stark von mir als Person abhängig, hat aber natürlich auch eine materielle Komponente. Also letzten Endes, welche finanziellen Vorteile erhoffe ich mir, welche risikoseitigen Verbesserungen, welchen Schutz im Sinne von Downside-Konstellationen. Dementsprechend greift das, also es verzahnt sich sehr eng. In der Nachhaltigkeitsstudie ging es uns allerdings bislang vor allem darum zu dokumentieren, inwieweit hochvermögende Persönlichkeiten, die ja das große Privileg besitzen, erstmal nicht reguliert zu sein und demnach ihren eigenen Präferenzen folgen zu können, nachhaltige Aspekte in ihren Strategien schon systematisch verankert haben. Ich glaube, die Betonung muss auf systematisch liegen.
Da müssen wir gleich drüber sprechen, weil das wahnsinnig spannend ist. Das ist auch schon an verschiedenen Punkten hier auf dem Private Banking Kongress gestern diskutiert worden. Aber lass uns noch mal ganz kurz den Rahmen spannen um die Forschungsthemen, die noch von euch behandelt worden sind.
Ja, ich kann sie einfach mal auflisten, dann haben wir das relativ schnell erledigt. Wenn wir zeitlich betrachtet rückwärts gehen, ist das Aktuellste die Vermögenskompetenz von Erben. Das vorgelagerte, im letzten Jahr abgeschlossene, ist Sustainable Wealth in der finanziellen Dimension, die Dokumentation des Status Quo. In der Studie davor ging es um Risikomanagement in der Ära von Globalisierung und exogenen Schocks. In der davor gelagerten Studie ging es um strategische Asset Allocation und um die Frage, sind Familien oder Finanzvermögen eigentlich globaler? War auch sehr interessant. In der Untersuchung davor ging es um Family Office Strukturen für das neue Jahrhundert, also im Kontext der Globalisierung und Dezentralisierung von Familien, wenn also in der Gesellschafterrunde Fliehkräfte entstehen. Und in der Studie davor, ich muss mal die Jahre rückwärts zählen, ging es um den Risikobegriff. Was ist Risikobegriff für Vermögensinhaber im Abgleich zum Risikobegriff, den Berater und auch Family Officer typischerweise mit sich tragen?
Ja. Und jetzt kommt die ganz entscheidende Frage, wer finanziert denn diese Forschungsarbeit? Kaufen sich die Family Offices, die davon profitieren wollen, die Studie für 7.000 Euro?
Das ist eine tolle Idee, darüber sollte ich nachdenken, aber ja. Nein, bislang nicht.
Du lebst ohne finanzielle Bedürfnisse und kannst es deswegen in deiner Freizeit anbieten. Nein, irgendwie muss
das
finanziert werden.
Für mich mag das gelten, für meine Mitarbeiter ist das schwierig. Okay. Also tatsächlich ist das so, dass Res Futura zum dominierenden Teil, und wenn ich dominierend sage, dann sind das wirklich über 80%, von hochvermögenden Familien durch Spenden finanziert wird. Res Futura ist also eine gemeinnützige Einrichtung mit Fokus auf diese wissenschaftliche, praxisnahe Forschung.
Ja.
Das heißt, jeder, der diese Themen, die wir bearbeiten, interessant und relevant findet, ist herzlich eingeladen, sich dann unserem Netzwerk anzuschließen. Wir kennen etwas mehr als 260 hochvermögende Adressen im deutschsprachigen Raum. Nur ein kleiner Teil davon spendet uns auch tatsächlich finanzielle Mittel. Wir sehen es durchaus auch als wertvollen Beitrag, wenn uns jemand seine Daten spendet. Deswegen ist das für mich kein Ausschlusskriterium, wenn jemand sagt, er ist an anderer Stelle so unglaublich stark finanziell committed, dass er bei Res Futura jetzt nicht auch noch finanzielle Mittel beisteuern kann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Vertrieb arbeiten, wie Sie das jetzt auslegen, überlasse ich Ihnen. Wahrscheinlich ist die E-Mail an Res Futura schon aufgesetzt, sich doch dem Sponsorennetzwerk anzuschließen, weil die Beschreibung mit so vielen Hochvermögenden, das klingt schon nach einem interessanten Adressbuch. Aber jetzt spiele ich den Ball wieder zurück.
Sehr schön.
Wer soll sich melden, wer darf sich melden, wer soll sich nicht melden?
Also jeder, der sich für unsere Themen interessiert, darf sich melden. Wir freuen uns auch über jeden, der uns finanziell unterstützen möchte. Unser hoch attraktives Adressbuch steht Vertrieblern allerdings nicht zur Verfügung. Das muss jedem Dienstleister, der sich bei uns meldet, klar sein. Wir teilen gerne Inhalte, wir teilen gerne Erkenntnisse, aber wir teilen nicht die Liste der Familien, von denen diese Daten stammen.
Aber es gibt doch bestimmt Veranstaltungen und da wird es das ein oder andere wachstumsfühlige Family Office, Multifamily Office doch gerne zeigen, um mal die eigenen Private Equity Produkte vorzustellen.
Nein.
Nein?
Die gibt es bei uns nicht, diese Veranstaltung. Ja. Wir haben tatsächlich Veranstaltungen mit externen Referenten, die wählen wir dann aktiv aus, die sprechen wir an und laden sie ein. Und es gibt bei uns tatsächlich keine Produktpitches, das gibt es nicht.
Also liebe Vertriebler, klappt den Laptop wieder zu. Soll auch so sein.
Ja, genau. Es gibt tatsächlich eine ganz wunderbare Opportunität, aber das ist ein großer Ausreißer. Wenn wir jetzt von dem, was wir bislang gemacht haben, ganz kurz in die Richtung schauen, was wir gerne als nächstes machen möchten, würden wir das Thema Nachhaltigkeit gerne vertiefen wollen. Wir begleiten zuletzt ziemlich viele Familien in Projekten, die sich rund um die Frage der Nachhaltigkeitsstrategie fokussieren. Und stellen dabei fest, dass im ersten Schritt meistens Quick-Wins mitgenommen werden, die im liquiden Vermögen stattfinden. Also in den Anlagerichtlinien werden Ausschlusskriterien zusätzlich aufgenommen. Es werden möglicherweise Mindestanforderungen an ESG-Scores, meistens nicht aggregiert, sondern für die drei Dimensionen einzeln ja. festgelegt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich erstmal Feuer gefangen habe und sage, ich möchte das auf Gesamtvermögensebene verankern, also in allen Anlageklassen, wie geht's weiter? Im Immobilienvermögen können wir wenig unterstützen. In der Regel sind die meisten Immobilien direkt gehaltene Immobilien und weniger Fondslösung.
Aber da gibt's ja auch wirklich Fachidioten und zwar herausragende,
ja.
die es auch messbar machen und ja. für Pensionskassen oder
und das
für,
findet auch statt. Ja. Also diese, das ist bei vielen Familien noch ganz, ganz am Anfang, aber wenn wir solche strategischen Projekte begleiten, wo es darum geht, Nachhaltigkeit systematisch zu verankern, beginnt man typischerweise im liquiden Vermögen und im zweiten Schritt sind meistens die Immobilien im eigenen Bestand dran. Dann werden entsprechende professionelle Dienstleister hinzugezogen und man nimmt sich in einzelnen Schritten über einen längeren Zeitraum entsprechende Maßnahmen an. Was dann kommt, sind andere Private Market Investments. Und da sind wir im Bereich PE und VC. Und zu unserem eigenen Erstaunen gibt es dort nichts Vergleichbares zu den ja inzwischen ja an jeder Ecke verfügbaren Nachhaltigkeitsdaten im liquiden Space.
Ja.
Und wir haben einige Familien, auch sehr große Familien mit sehr signifikanten PE-Portfolios, die nicht die Absicht haben, ihre Nicht-Impact, sondern ganz klassischen PE-Engagements zu liquidieren, weil sie nicht wissen, wie die Wirkung ausschaut. Und aus dieser Ecke kam der Impuls für ein neues Projekt. Wir wollen kein Rating auflegen, aber ein Screening machen für eine Liste von jetzt fast 500 PE- und VC-Fonds, die von Familien in unserem Netzwerk gehalten werden und für die diese Familien gerne wissen möchten, wie die Nachhaltigkeitsposition, der Transitionsbeitrag beispielsweise aussieht. Und es hat sich gezeigt, dass Nachhaltigkeit immer noch ein Nischenthema ist. Es gibt aus unserem Netzwerk heraus eine Teilfinanzierung für dieses sehr, sehr aufwendige Projekt. Die volle Finanzierung kriegen wir nicht hin. Ich bin im Fundraising jetzt im 7. Monat für dieses Projekt und ich merke, in unserem Netzwerk werde ich die erforderlichen Mittel nicht zusammenkriegen. Deshalb habe ich unseren Beirat, in dem sich die wichtigsten Förderer und Familien tummeln, gefragt, ob es hier zum ersten Mal in unserer bald 10-jährigen Unternehmensgeschichte eine Option sein könnte, externe Dritte mit an Bord zu holen, professionelle Dienstleister. Und der Beirat hat länger gegrummelt und sagte, naja gut, hier werden ja keine vertraulichen Daten von uns Hochvermögenden erhoben, sondern es geht um die Beschäftigung mit Marktgegebenheiten. Und ja, das können wir uns vorstellen. Mhm. Das heißt, im Moment bin ich unterwegs und suche zum ersten Mal in der Geschichte von Res Futura Mitglieder für ein hoffentlich aus 4 Köpfen bestehendes Stakeholder Council. Wir wollen gern eine NGO mit einschlägiger Themenkompetenz zum Bereich Nachhaltigkeit im Bereich direkter Beteiligung. Ich führe interessante Gespräche mit potenziellen Kandidaten, also mit Stiftungen oder Institutionen.
Eine NGO, die mit darüber befindet, inwieweit Private Equity und VC-Produkte nachhaltig sind.
Die dabei hilft, den Fragenkatalog, den wir als Res Futura erarbeiten werden, auf seine Belastbarkeit zu überprüfen.
Okay. Nur kurz aus meiner kleinen Historie geplaudert. Ich habe, als ich mich mit dem Family Office-Thema angefangen habe zu beschäftigen, auch zunächst mal aus der Brille eines Privatkunden damit beschäftigt. Das war ein Riesenfehler aus meiner Sicht heute. Ich habe einfach geschaut, was die Institutionen machen, was Pensionskassen und große Stiftungen machen. Also nicht die, die zum Private Banking-Kongress gehen, sondern die, die zum Institutional Money-Kongress gehen. Und dort findet man eigentlich alles auch in der Klarheit, was man für den Aufbau von Family Offices braucht. Auch diese Screenings, die natürlich, ich sag mal, den klassischen politischen Kriterien folgen, nicht den individuellen der Familien. Aber die Datenlage ist da meines Erachtens doch so, dass ich zumindest alles, was ich runterbröseln kann auf individuelle Kriterien, dann doch ein- oder aussteuern kann. Und ich also würde das nur so als Empfehlung aussprechen, von den Instis kann jeder im Privatkundensektor und das Family Office Business denkt leider noch wie ein Privatkundenbereich, obwohl es um institutionelle Vermögen geht oder institutionell große Vermögen, kann aus dem Insti-Bereich sehr, sehr viel lernen. Und an dieser Datenquelle kann man sich da auch laben.
Ja, genau wegen dieser Kompetenz, von der wir im institutionellen Bereich eben auch überzeugt sind und zu der wir sondierende Gespräche führen, sollen diesem Stakeholder Council dann nach Möglichkeit 3 institutionelle Akteure angehören, die im Idealfall komplementär aufgestellt sein sollten, um sich nicht zu kannibalisieren. Das wäre dann eben einmal möglicherweise wirklich ein PE-Akteur, renommiert mit viel Historie, der sich des Themas Nachhaltigkeit auch im eigenen Tun schon intensiv angenommen hat. Das wäre möglicherweise auch eine Industrieholding, die vielleicht mit einer etwas anderen Brille, mit anderen Laufzeiten auf das Thema schaut und nochmal andere Aspekte und Fragen mit an den Tisch bringt. Und das könnte auch jemand aus dem Feld institutionelles Impact Investing sein, der wieder mit einer etwas extremeren Perspektive auf diese gesamte Thematik blickt.
Ich meine, ich weiß nicht, ob das schicklich ist, das hier im Live-Podcast zu sagen, wenn es aufgezeichnet wird, aber mir würde sofort Silke Stremlau einfallen. Ich weiß nicht, ob der Name schon mal diskutiert worden ist. Sie ist die Vorsitzende im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und war bis vor kurzem Vorständin bei den Hannoverschen Kasten, einem sozial nützigen Altersvorsorgewerk. Und sie ist in Sachen Nachhaltigkeit kompromisslos, unbequem und brillant. Und,
eine schöne Mischung. Wenn gerne, sich unser Projekt jetzt noch interessiert, dann gibt das gerne, sicher einen interessanten
gerne
Dialog.
Her. Ja. Also großartige Ansprechpartnerin für das Thema.
Ja, ja.
Und ich glaube, solche Köpfe brauchst, um auch so ein bisschen die Verkitschung aus dieser Privatkundenperspektive auf das Thema Nachhaltigkeit rauszunehmen.
Ja. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Jagd, ein schlagkräftiges, gutes Stakeholder-Council zu formieren. Das sind alles Adressen, die zum einen für ihre Kompetenz im Projekt hochwillkommen sind, aber zum anderen natürlich auch Kapital mitbringen sollen, damit wir es überhaupt umsetzen können. Das ist ein Projekt, das erst im nächsten Jahr ansteht und jetzt fingers crossed, ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, die erforderlichen Ressourcen und die erforderlichen Kompetenzen zusammenzubringen.
Ja, ja. Das ist sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich glaube, und das ist nochmal eine Anlehnung an das, was wir gestern hier diskutiert haben, dass die Frage, was die Öffentlichkeit, was der Regulator und was die Privatpersonen als nachhaltiger empfinden, immer noch ein sehr, sehr agiler Prozess ist.
Ja.
Und so wie wir heute über Verteidigungswaffen nachdenken als Verteidiger der einer offenen Welt oder der Demokratie oder wie wir über Atomkraft denken oder wie wir über Wasserstoff nachdenken und andere Energieträger, so glaube ich, werden wir in 5 Jahren, das muss von Institutionen kommen, das wird nicht von der Privatkundenseite kommen, die politischen Debatten, die in Europa geführt werden und die ja sehr stark das Nachhaltigkeitsbild in der Regulierung geprägt haben, begleiten. Und ich glaube, dass wir da erst am Anfang stehen. Und die große Herausforderung, Yvonne, das ist ja für Familien wahrscheinlich dann die zweite große Hürde, ist ja, dass es da um wahnsinnig viele Daten geht. Also wir wissen heute wirklich, das habe ich gestern auch ein paar Mal gesagt, wir wissen, wie viele Weltkonzerne ihren Müll trennen, weil wir da sehr, sehr präzise Daten zu haben. Wir wissen aber nicht, wie abhängig sie in ihrer Lieferkette von China sind. Wobei das meines Erachtens, also aus der Anlegersicht, ein bisschen wichtiger ist. Aber die Daten sind ja da und die Daten sind komplex. Die Daten muss man sich einkaufen und wie man die Daten verwendet, ist wahrscheinlich sehr individuell. Aber wie kann man das denn als Familie, als Family Office für sich so konsolidieren, dass man sich sein eigenes Nachhaltigkeitsgerüst zimmert und das auch wirklich erstmal natürlich über das liquide Vermögen prüft und sich dann noch darüber hinaus ein Bild darüber macht, ob denn die Direktbeteiligungen, die ja überhaupt nicht standardmäßig durch so einen Filter laufen, oder die Produkte, die man im illiquiden Bereich hat, der eigenen Nachhaltigkeit folgen?
Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass es in diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema der ganz wesentliche Erfolgsfaktor ist, sich zunächst mal darüber klar zu sein, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Denn daraus ergibt sich am Ende auch, welche Daten möchte ich anschauen oder welche Informationen interessieren mich. Es gibt zum Kontext Nachhaltigkeit Themen zu allen möglichen Daten zu allen möglichen Teilaspekten, die grundsätzlich verfügbar, an irgendeiner Stelle abrufbar oder zumindest beschaffbar sind. Ich glaube, ganz wesentlich ist zu wissen, wo möchte ich als Individuum oder auch wir als Familie eigentlich den Fokus drauf legen? Ist es möglicherweise das Thema Klima? Und dann zu fragen, wie kann ich das in verschiedenen Bereichen des Vermögens umsetzen? Wir sehen im liquiden Vermögen, dass man sich dort häufig auf Best-in-Class-Strategien letztlich festlegt und sagt, wir wollen gar nicht diese ganz strikte Thematik, die ja zu Branchenbiases führt, dass wir alle möglichen Wirtschaftsbereiche, die ressourcenintensiver sind, komplett aus unserem Tun ausklammern.
Ich kann mir den nettesten Landminenhersteller ins Portfolio legen.
Genau.
Ja.
Ich kann natürlich die Best-in-Class-Strategie auch noch mit Ausschlüssen kombinieren. Mhm. Aber wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, geht es häufig weniger um Best-in-Universe und es geht auch weniger um Transition, sondern es geht mehr um Best-in-Class. Wenn ich gleichzeitig aber die Transition in den Blick nehme, dann erlebe ich bei vielen Familien, dass sie sagen, wirkliche Veränderung passiert eigentlich weniger in börsennotierten großen Gesellschaften. Und selbst wenn sie dort passiert, wird sie nicht durch die Aktionäre getrieben, die eigentlich am Sekundärmarkt ja nur Aktien von einer Hand in die andere gehen.
Genau. Ja.
Letztlich ist das große Thema dort, wenn ich in Transition aktiv werden möchte, zu schauen, in welchen Wirtschaftsbereichen findet das statt und wie kann ich das tun? Und da sind Private Markets, eben Private Equity, Venture Capital, Industrieholding, Direktbeteiligung, dann das Spielfeld. Das heißt, neben diese Best-in-Class-Strategien im liquiden Bereich treten nach unserer Wahrnehmung zunehmend Transitionsstrategien im illiquiden Bereich. Und dann ist die Frage, woran messe ich Transition, um deine Datenfrage wieder zu konkretisieren. Und natürlich muss ich als Family Office diese Daten nicht selbst zusammentragen. Das wäre auch ganz schwer möglich. Aber da kann ich mir dann externe Dienstleister oder Partner suchen. Im Zweifel auch jemanden wie Res Futura, der das als letztlich wissenschaftlich orientiertes Haus für mich und mit mir gemeinsam nach vorn bringt. Im Moment gibt es keine fertigen Datenbanken. Das ist Arbeit. Aber nachdem diese Daten nicht nur eine Familie interessieren, sondern nach meiner Überzeugung Schritt für Schritt immer mehr Familien interessieren, ist das eine Arbeit, die sich lohnt, ein Aufwand, der sich lohnt und der dazu führt, dass das Match zwischen dem, was ich eigentlich als Investmentziel intendiere und dem, was ich tatsächlich allokiere, besser wird. Ich mache mir wegen der Daten nicht so viele Sorgen. Ja. Also ich glaube, Big Data macht in der Zukunft vieles leichter, das heute sehr vieles mühsam, aber die Fortschritte werden rasant sein. In 10 Jahren werden wir, glaube ich, über diese Frage, wie kriegen wir das mit den Daten in den Griff, wenn wir uns wieder treffen, eher schmunzeln.
Hoffentlich, aber hoffentlich auch über die Frage, was kosten dann diese Daten? Ja? Und wer macht diese Daten und wie politisch sind diese Daten? Ja. Man kann ja darüber diskutieren, wie man moralisch die Tatsache handhabt, dass Volkswagen, was hinter dir gerade passiert, machen wir gleich in der Audiodeskription, wie wir moralisch handhaben, dass es Autowerke in China gibt, in Gegenden, wo angeblich uigurische Zwangsarbeiter arbeiten. Das haben amerikanische Ratinggesellschaften anders gehandhabt als europäische. Und das ist sozusagen ein political spread.
Ja.
Und den muss ich in irgendeiner Form auch werten als Familie. Also wem vertraue ich jetzt und wie gehe ich damit um? Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir tatsächlich erstens leichter an diese Daten rankommen und dass diese Daten uns selber auch einen gewissen Bewertungsspielraum überlassen und nicht sozusagen schon vorweg Ampeln auf Grün, Rot oder Gelb stellen. Ja.
Also das wünsche ich mir auch. Vor wenigen Wochen haben wir ein White Paper zum Thema Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit veröffentlicht. In dessen Rahmen wir uns intensiv mit den Scoring-Systemen, also reine ESG-Scores, keine Impact-Scores von MSCI, LSEG und wer war der dritte? Oh, ein junger Anbieter, mir ist der Name entfallen. Wir haben 3 Anbieter.
ISS Ökom?
Nein, das wäre ja ein älterer Akteur, ein ganz junger Anbieter. Clarity AI war der dritte. Und diese 3 Anbieter haben wir uns näher angeschaut. Und es war schon wahnsinnig schwierig, dass uns die Anbieter überhaupt Einblick, ansatzweise Einblick in den Maschinenraum gewährt haben.
Blasphemie. Natürlich, man stellt nichts in Frage.
Ja. Und dann eben noch die Frage, wie aus einzelnen Datenpunkten am Ende irgendwelche aggregierten Werte entstehen. Ja. Das ist heute alles noch extrem mühsam. Ich glaube, dass dann schon so kleine Hilfestellungen wie dieses White Paper im Status quo 2024 wirklich einen Nutzen stiften. Aber ich bin Optimist, was das angeht. Ja. Denn zum einen hat der Regulator ja die Ambition, hier Transparenzvorgaben zu etablieren. Darüber hinaus wird die generelle Berichterstattung auf Unternehmensseite, nicht zuletzt mit der CSRD, zunehmend transparent und auch zugänglich werden. Und Big Data bleibt nicht stehen. Also ich glaube, diese Summe aus regulatorischer Entwicklung und dann auch der technologischen Dimension führt am Ende ganz klar dazu, dass dein Wunsch in Erfüllung gehen wird, dass man also einen besseren Einblick bekommt, dass das transparenter wird und dass man eben nicht auf irgendwelchen komischen Ampelsystemen hängen bleibt, sondern tatsächlich selbst entscheiden kann, wie man mit bestimmten Vorkommnissen, wie zum Beispiel dem von dir geschilderten Fall in dem VW-Werk, dann umgehen möchte.
Ein weiterer Beobachtungspunkt von meiner Seite ist, dass sich aber viele Familien und von Institutionen müssen wir nicht sprechen, die sind reguliert und die folgen ihrem Nachhaltigkeitsauftrag da ohne zu murren, dass viele Familien sich aktuell sehr daran stören, dass Nachhaltigkeit im klassischen Sinne Anlagespektren einschränkt, die jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr attraktiv waren. Wie schön wäre es doch gewesen, Öltitel zu haben, Energietitel, wie schön wäre gewesen, was in Kernkraft zu haben, wie schön wäre es gewesen, Rüstungsaktien zu haben. So, also geopolitische Veränderungen, auch so der gesellschaftliche Diskurs, das zunehmende Misstrauen in Institutionen und in Deutschland mit einer grünen Regierung umso mehr, lässt ja zumindest die Rückfrage zu, ob das alles vernünftig ist, was wir da machen. Und es wird ja, ich sag mal, von alarmistischer Seite und von populistischer Seite laut untermauert. Und das findet ja in ganz vielen Ländern statt. In der Folge habe ich ganz viele Mandanten, die, wenn ich mit denen über ihre Strategie spreche, und zwar über die klassische strategische Asset Allocation, wie verteile ich mein Vermögen, über die säkulare Asset Allocation, welche Zukunftstrends interessieren mich, wie soll mein Vermögen in den nächsten 30 Jahren auf was reagieren, wovor habe ich Angst, wovor will ich mich schützen, woran glaube ich, auf der zweiten Ebene und eben auf der Nachhaltigkeitsebene, was ist für mich Nachhaltigkeit, genau das, was du beschrieben hast. Da haben die meisten gesagt, lasst uns das nochmal in ein paar Jahren diskutieren. Also von der Privatseite besteht da momentan meiner Beobachtung nach relativ wenig Interesse. Und ich freue mich, dass du dann eine andere Beobachtung gemacht hast.
Nur in Teilen.
Nur in Teilen, okay. Und das Interesse kommt vor allen Dingen von der jungen Generation, die zumindest in dem Spektrum, in dem ich berate, noch nicht laut genug ist am Beiratstisch, um... Ich sage es jetzt ganz einfach, den Alten davon zu überzeugen, dass man neben den paar Schaufenster-ESG-Projekten oder Produkten, die man hat, wirklich mal eine umfassende Nachhaltigkeit diskutiert, weil der momentan überhaupt keine Lust drauf hat und sieht, was der Russe macht und sieht, was der Chinese macht. Und das alles, alle Nachhaltigkeitsüberlegungen in Frage stellt. Genauso wie, ich sag mal, sämtliche populistischen Einwürfe wie wie viel CO2 welche Vulkane ausstoßen und was jetzt wohl ein Tempolimit als Antwort der Deutschen darauf bedeuten könnte fürs Weltklima. Aber so auf dem Niveau wird ja nicht nur im ZDF, sondern auch in Beiräten diskutiert. Und es ist eben ein Prozess der Umsetzung und auch dem Angang eines eigenen ESG-Gerüsts aus meiner Sicht bei Familien gerade richtig, richtig schwer macht. Und ich selber habe mich auch munitioniert mit Daten und mit Strategien, das umzusetzen. Aber es ist momentan, es wird nicht nachgefragt, es wird nicht gewünscht. Wir haben ganz andere Baustellen bekommen aufgrund aller Veränderungen, die es gerade gibt. Und das hat momentan deutlich höhere Priorität als eben der Aspekt der Nachhaltigkeit. Jetzt können wir aber trotzdem mal...
Darf ich dazu ganz kurz
einen Punkt?
Ja, natürlich, bitte. Ich glaube, also zum einen, ich kann deine Beobachtung nur bestätigen. Wir erleben das auch. Dadurch, dass wir jetzt sehr stark aufgefallen sind mit der Beschäftigung mit diesem Themenkomplex Nachhaltigkeit, sprechen wir natürlich schwerpunktmäßig dann mit denen, mit der kleinen Minderheit, die sich aktuell schon intensiv auch für das Thema interessiert oder sich auf den Weg machen möchte. Das heißt, das ist ein ganz klarer Selection-Bias, wenn ich von diesen Familien erzähle, die wir in Projekten begleiten.
Darf ich kurz fragen, sind die sich darüber bewusst, dass sie mit ihrem Timing und mit dieser Priorität auch in Anführungszeichen Exoten sind?
Viele davon ja.
Ja.
Und oft geschieht das auch unter dem Druck von Next-Gens, aber nicht immer. Und ich glaube, im Prinzip ist jetzt durchaus der richtige Zeitpunkt, das Thema zu adressieren, weil wir hier Gefahr laufen, das Dringende und das Wichtige irgendwie zu vermischen, vielleicht durcheinander zu bringen. Denn natürlich gibt es jeden Tag in turbulenten Zeiten wie den aktuellen und auch den zurückliegenden Jahren irgendwelche Meldungen, auf die man reaktiv, direkt aktiv werden möchte und möglicherweise sogar die eigene Strategie hinterfragt. Da geht es um geopolitische Fragen, da geht es um allerlei Themen. Nur wenn wir uns ganz fundamental anschauen, wie sich die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens verändern werden, dann, ich habe es vorhin in meinem Vortrag erzählt, dann müssen wir anerkennen, dass die Weltbevölkerung weiter wachsen wird. 8 Milliarden Menschen sind wir heute, 1960 waren wir 3 Milliarden Menschen. Das heißt, wir haben den Faktor mal 2,6 oder 2,7, wie auch immer. Wenn man jetzt von 8 Milliarden auf 10 Milliarden denkt, haben wir nochmal einen ordentlichen Zuwachs. Und wenn wir, egal wen auf diesem Planeten fragen, ob er bereit ist, das Pro-Kopf-Einkommen einzufrieren, dann wollen wir alle auch einen Wohlstandszuwachs. Das heißt, es wird deutlich mehr Menschen geben als heute und jeder Einzelne will mindestens so viel, eher noch mehr Wohlstand, Kaufkraft, wie das heute der Fall ist. Und dann müssen wir uns einfach fragen, und die Frage ist, finde ich, naheliegend und legitim. Wie kann das im gegebenen Rahmen überhaupt funktionieren? Denn der Planet kann leider nicht mitwachsen. Also wenn wir mit der Bevölkerungszahl dann auch und den Planeten aufpusten könnten und alle natürlichen Ressourcen mit expandieren würden, wäre die grundsätzliche Option, so weiter zu wirtschaften, auf jeden Fall da.
Ja, aber Yvonne, das mit dem Bevölkerungswachstum sind doch die anderen schuld.
Wer schuld ist, ist am Ende ja egal.
Wir haben damit ja nichts zu tun. Spaß beiseite. Richtig. Es gibt übrigens jetzt schon... Ich glaube, du beziehst dich auf diese UNO-Prognosen.
In Teilen ja. Also es gibt verschiedene Prognosewerke, aber vom Grundsatz geht alles in eine ähnliche Richtung.
So, und wegen des Klimawandels gibt es Institute, die jetzt schon sozusagen ihre Prognosen wieder stark runternehmen und sagen, wir werden gar nicht auf 10 Milliarden kommen, weil dort, wo wir das Wachstum erwarten, was sind das für Länder? Ich glaube, Nigeria wächst sehr stark, ein paar andere afrikanische Länder mit wahnsinnig hohen Prognosen, insbesondere Afrika. Es wird nicht passieren, weil es das Klima nicht zulässt. Also weil die Menschen dort diese größer werdenden Familien nicht ernähren können.
Was für sich genommen auch nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. Ich bin Absolut. Froh, wenn das Bevölkerungswachstum sich abschwächt.
Ja.
Aber wenn das der Grund dafür ist, dann heißt das natürlich auch, dass wir im nächsten Schritt mit mehr Migration beispielsweise rechnen müssen, mit Fluchtbewegungen aufgrund dieser Unbewohnbarkeit von aktuell habitablen Regionen. Das sind alles keine guten Nachrichten. Genau. Und am Ende geht es darum, ganz klar zu verstehen, dass es bei Nachhaltigkeit im Kern nicht um Philanthropie geht, es geht nicht um Gutmenschentum, es geht nicht darum, irgendwelche Menschen in Bangladesch zu retten, sondern es geht letztlich darum, den eigenen Wohlstand abzusichern. Und wenn ich nur auf meine Lebenszeit denke, bin jetzt Mitte 40, dann würde ich sagen, das geht sich aus, kann mir egal sein, ich kann konsumieren, wie ich will. Nur wenn ich tatsächlich generationenübergreifend denke, und viele deiner und meiner Kontakte nehmen das ja für sich in Anspruch, dass sie langfristig über Generationen denken, dann muss ich mich natürlich fragen, in welcher Welt soll die nächste Generation leben und welche Unternehmen können unter den sich abzeichnenden, sich zuspitzenden Bedingungen erfolgreich sein? Sprechen wir über Klimawandel, es wird vermehrt Disruption von Lieferketten geben aufgrund von irgendwelchen Extremwetterereignissen. Es wird Schwierigkeiten geben, Ressourcen zu beschaffen, weil geopolitische Spannungen auch unter dem Einfluss von klimatischen Entwicklungen zunehmen werden. Das heißt Ressourceneffizienz beispielsweise, Recyclingkompetenz, das sind Themen, bei denen es nicht darum geht, den Planeten zu retten, sondern einfach darum, Unternehmen ins Leben zu setzen und in diese auch zu investieren, die für die Funktionalität der Ökonomie von morgen ganz maßgeblich relevant sein werden. Dort wird Geld verdient werden. Ja. Und natürlich kann ich durch exogene Schocks jetzt in der Retrospektive sagen, wow, fossile Geschäftsmodelle, das war's jetzt. Eigentlich hätte ich natürlich genau in diesem Bereich investiert sein wollen. Und das ist in der Retrospektive jetzt rein renditebezogen auch nicht falsch. Nur Veränderungsprozesse haben längere Fristigkeiten und die Tatsache, dass ich unter dem Einfluss eines temporären exogenen Schocks abnorme Renditen vereinnahmen kann, heißt nicht, dass das die Industrie, die Branche oder die Wirtschaftsweise der Zukunft ist. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht die Frage, wie ich mit dem Thema umgehen möchte, ganz stark davon abhängig, ob ich wirklich generationenübergreifend denke und mich frage, was sind unternehmerische Erfolgsmodelle von morgen und übermorgen? Oder ob ich am Ende des Tages dann doch quartalsweise, halbjährlich oder auf Jahresbasis meine Performance evaluiere und sage, ich will am Ende doch den maximalen finanziellen Ertrag für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre.
Wie sind denn deine Beobachtungen aus deinen Gesprächen mit den Vermögensträgern mit Blick auf die Wirkmächtigkeit von privatem Vermögen? Eigentlich ist doch die Frage, wie wir Nachhaltigkeit leben, sehr stark politisch getrieben. Und wenn wir an die Wahlen in den USA denken, wenn Donald Trump wieder Präsident wird, wissen wir doch, was passieren wird. Und die Amerikaner werden auf lange Sicht hin keinen CO2-Preis bezahlen. Die Regulatorik, die das antreibt, und das am Ende des Tages werden es Steuern sein und eben solche Effekte wie die CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung, wird doch Nachhaltigkeit überhaupt erst zur Umsetzung bringen. Weil jedes Unternehmen, das nach Gewinn strebt, sich so aufstellt, dass es jetzt seinen Gewinn optimiert. Und das ist dann nicht immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Eigentlich müssten wir das Vertrauen haben, dass Politik in dieser Hinsicht das Richtige tut. Ich habe aber den Eindruck, dass seit wir mal angefangen haben, das politisch zu handhaben, genau das Gegenteil passiert ist, dass viel Frust entstanden ist und dass viel Gegenwind entstanden ist und sich der jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wahlen mitträgt und das wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern so passiert, dass es also sozusagen einen kulturellen Backlash gibt, der es der Argumentation für nachhaltigeres Wirtschaften wieder sehr schwer macht.
Stimmt, alles richtig. Ich glaube, dass Entwicklung, und wir sprechen hier über eine fundamentale Veränderung von Wirtschaftsweisen, von Handlungsmethoden, von Denkmustern, dass diese Entwicklung in Zyklen verläuft. Und es gibt dann Zyklen, in denen geht es, also es gibt Zyklusphasen, in denen geht es stark voran und wir machen große Fortschritte. Und dann gibt es irgendwelche Frustrationspunkte, manchmal vielleicht auch durch Fake News oder durch politisches Überspannen. Da gibt es vielfältige Gründe, die dazu führen können. Und dann ebbt das Ganze wieder ein Stückchen ab. Aber meine Zuversicht, das ist das, was mich positiv bleiben lässt, ist, dass wir sozusagen am Ende des Zyklus nicht wieder dastehen werden, wo wir angefangen haben, sondern dass wir etwas höher zum Halten kommen. Dementsprechend wird dieser Transitionsprozess kein schneller sein. Es wird nicht so sein, dass innerhalb weniger Jahre, 3, 4, 5, 6 Jahre, alle auf diesen Nachhaltigkeits- und Transitionsgedanken aufspringen, das gesamte Kapital global reallokiert wird und voilà, die wunderbare zukunftsfähige Wirtschaft ist da. Aber gleichwohl glaube ich nicht, dass alles, was erreicht wurde, dann auch wieder verloren geht, sondern einen Teil dieser Erfolge werden wir behalten und dann werden wir einen neuen Anlauf nehmen und werden im nächsten Zyklus ein Stückchen höher kommen als im zurückliegenden Zyklus. Und wenn wir dann wirklich sagen, das ist ein Thema für Generationen, also vielleicht sind die Next Gens die, die es wirklich dann am Ende über die Ziellinie tragen, dann ist es realistisch, keine zu hohen Erwartungen zu haben. Und es ist gleichzeitig fair, auch einzufordern, trotzdem das Richtige zu tun. Also nicht das Dringende und das Wichtige zu vergessen oder zu verwechseln oder dann letzten Endes den Themen doch mehr Gewicht beizumessen, als sie vielleicht verdienen. Ich habe heute so eine ganz drollige Grafik gezeigt, wo man vorne in der Präsentationsposition einen Klimawissenschaftler sieht, der zeigt, in 100 Jahren wird das Klima voraussichtlich um 4 Grad ansteigen. Und im Auditorium sitzen also ganz viele wirtschaftlich bewanderte Zuhörer, die alle auf die Tageszeitung starren, wo die Börsenkurse der letzten 10 Tage abgetragen sind. Und diese Orientierung, die retrospektiv und kurzfristig ist, steht einer positiven Dynamik in der langen, künftigen Dimension regelmäßig im Weg. Wenn ich also im Prinzip ehrlich zu mir selbst bin, habe ich die Möglichkeit zu sagen, na schön, auch ich falle diesen Mustern und diesen typischen Verhaltensweisen zum Opfer und bin dann einfach in der kurzen Frist, ich interessiere mich jetzt für fossile Geschäftsmodelle, für Renditen aus Waffen, aus Rüstungsindustrie, aus all diesen Bereichen. Nur muss ich mich dann legitimerweise auch von der nächsten Generation fragen lassen, ob ich wirklich generationenübergreifend denke. Denn ist tatsächlich die fossile Industrie, Erdöl, Erdgas, ist es wirklich das, wovon die heute Vermögensverantwortlichen glauben, dass das das Business der Zukunft ist. Ja. Wenn wir sagen, an Börsen werden irgendwie künftige Cashflows diskontiert, risikoadjustiert, bewertet, gehandelt, dann ist ja die Frage, sind dort wirklich die Cashflows der Zukunft zu Hause? Sind das die Branchen? Und ich würde von keinem Hochvermögenden erwarten, dass er heute sein gesamtes Portfolio umstellt. Aber auch da könnte ich mir gut vorstellen, mit Transitionsstrategien zu arbeiten, also bestimmte Branchen in der Gewichtung vielleicht abzubauen, vielleicht auch gewisse Einzelpositionen zu reduzieren oder zu erhöhen, ohne direkt diesen ganz radikalen Cut zu machen und zu sagen, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Also weniger ideologisch, mehr pragmatisch.
Die gute Nachricht aus meiner Fachidiotenbrille ist, dass Unternehmen, die tatsächlich diesen fossilen Bereichen angehören oder damit Geschäfte betreiben, tatsächlich mit sinkenden Umsatz- und Cashflow-Wachstumsprognosen belegt sind durch die Investmentbankenwelt. Das heißt, denen gibt man aufgrund ihres Geschäftsmodells also gar nicht mehr die rein rationale ökonomische Perspektive, dass sie besonders attraktiv sind. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass im liquiden Bereich nachhaltige Unternehmen generell einen Preisaufschlag verdienen und auch meistens haben. Auch das ist sozusagen eine positive Nachricht für Investoren im liquiden Bereich, die nachhaltig investieren, weil diese Unternehmen deutlich transparenter sind und weil diese Unternehmen im amerikanischen Bereich ist natürlich der Governance-Aspekt viel wichtiger als der ökologische Aspekt, weil dort einfach Betrug und sinistre Geschäfte stärker unterbunden werden und unwahrscheinlicher sind. Und auch das ist ein Riesenvorteil gegenüber Unternehmen, die keinen hohen Nachhaltigkeitsscore haben.
Absolut.
Das noch als gute Nachricht. Ich möchte eine andere gute Nachricht noch sagen. Während du deine Ausführungen gemacht hast über deine Arbeit mit den Familien, ist hinter dir ein Leben gerettet worden. Es waren drei sehr martialisch gekleidete Herren von der Berufsfeuerwehr München da. Die haben ihre Arbeit getan. Es geht allen gut. Das wollte ich nicht versäumen, mitzuteilen, damit
Dankeschön.
Du weißt, was du gerade optisch verpasst
hast. Ich habe
nur
deine erstaunten Blicke gesehen und dachte, ob ich mich vielleicht auch mal umdrehen sollte.
Zum Abschluss passt, glaube ich, nochmal ganz gut, dass du den Titel deines Vortrags sagst, weil der am Ende des Tages die Antwort erzwingt, die wir nach diesem Gespräch geben können. Wie hieß dein Vortragstitel heute?
Der war quasi episch lang. Der Vortragstitel hieß Nachhaltigkeit, leidiger Hemmschuh oder Großchance in der Betreuung hochvermögender Persönlichkeiten.
Wir wissen alle, was Großchancen im Fußball sind. ohne dass ich jetzt gestrige Champions League-Spiele gesehen habe, genau. Glaube ich aber, dass wir hier von einem ganz wichtigen Aspekt sprechen, der nicht und zu keiner Zeit unter den Tisch fallen sollte. Und ich würde mich freuen, wenn wir nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit an dieser Stelle vielleicht nochmal andere Themen besprechen. Vor allen Dingen auch Themen, die dann weit in die Zukunft reichen und die belegen, dass Familien, die sich mit solchen Themen beschäftigen, schon viel schneller und viel weiter und damit auch unregulierter und flexibler über Zukunft nachdenken, als es Unternehmen tun oder als Institutionen tun. Liebe Yvonne, zum Abschluss noch ein kleines Anekdötchen, weil wir das im Vorgespräch hatten und mich das wahnsinnig interessiert hat. Ich brachte dich aus meiner ganz dunklen Erinnerung mit dem Fufo in Verbindung. Nicht, dass mir der Fufo heutzutage oft begegnen würde, aber vielleicht kannst du noch mal kurz aufklären, dass du die Godmother der Idee des Fufo bist oder eben auch nicht?
Die Godmother vielleicht weniger, aber Impulsgeberin tatsächlich. Es ist vor 11 Jahren, glaube ich, gewesen, dass ziemlich viele Family Officer mit sehr operativen Fragestellungen häufig im Bereich Recht und Steuern an mich herantraten und mich um Vernetzung und möglicherweise auch um Gestaltung von Fachvorträgen baten. Und das gehört nun weder zu meinem inhaltlichen Kernkompetenzgebiet, noch war das die Richtung, in die ich die Arbeit von Res Futura und die forschenden Tätigkeiten gerne entwickeln wollte. Und so entstand im Dialog mit verschiedenen Family Offices der Gedanke, zunächst einen Arbeitskreis zu bilden, in dem Family Officer sich selbst gegenseitig Fragen stellen und sich gegenseitig aushelfen könnten.
Die im Family Office Tätigen, nicht die Vermögensträger.
Absolut, ja. Und
darf ich kurz, ich stelle nur fest für das Protokoll, du genderst nicht.
Ich gendere nicht. Sollte ich das tun?
Nee.
Ich benutze das.
Ich wollte es nur feststellen.
Ich benutze
ich
das
nicht.
Generische Maskulinum, ohne das jetzt geschlechtsspezifisch ausschließen zu meinen.
Ja. Zur Kenntnis genommen.
Sehr schön. Und diese Gruppe von Family Officern, das waren tatsächlich in diesem Fall auch nur Männer, aber das nur am Rande, hat für sich selbst nach 2-3 Arbeitssitzungen beschlossen, dass man keinen losen Arbeitskreis möchte, sondern etwas Festes, um dann auch neue Mitglieder, Gleichgesinnte finden zu können. Und so entstand die Idee eines Berufsverbandes für Family Officer, der letztlich prägende Gedanke für die Gründung dieses Verbands, der vor ziemlich exakt 10 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Wenn wir jetzt zurückschauen, muss man sagen, der FUFO ist insoweit ein Erfolgskonzept, als es wahnsinnig viele Adressen gibt, die dort gerne mitmachen möchten. Aber er hat sich nicht zum Berufsverband entwickelt, sondern er hat mindestens so viele Vermögensinhaber, die das Thema und die Vernetzung interessant finden, wie er Berufsträger hat. Und dementsprechend ist das Themenspektrum oder die inhaltliche Gestaltung letztlich nicht deckungsgleich mit dem, was wir uns zum Zeitpunkt der Gründung ausgemalt hatten. Er ist also quasi seinen eigenen Weg gegangen. Ich bin dem FUFO heute noch sehr freundschaftlich verbunden als wissenschaftliche Beirätin und freue mich über jedes neue Mitglied. Aber tatsächlich ist eben die Ausrichtung jetzt eine andere als das, was wir damals ersonnen hatten. Ja.
Das klingt doch schön. Jetzt weiß ich endlich, was der FUFO macht. Ich habe damals viele BaFin-Lizenzen gesehen in der Gründungsphase. Es sind, glaube ich, mittlerweile weniger. Und das passt ja auch zu dem U im Verband unabhängiger Vermögens.
Die Mitgliedschaftskriterien sind tatsächlich relativ restriktiv. Also vertriebsorientierte Akteure sind als Mitglieder im Verband ausgeschlossen.
Die gibt's ja im Family Office-Bereich sowieso nicht.
Da höre ich da einen provokanten Unterton.
Aber nein.
Aber nein. Es ist tatsächlich so, dass der Verband schwerpunktmäßig inhaltliche Veranstaltungen macht. Wir haben uns zum Beispiel im November zum Thema Private Equity in Berlin getroffen. Regelmäßig laden einzelne Mitglieder dann in ihre Räumlichkeiten ein. Es gibt Vorträge aus dem Mitgliederkreis, aber auch von externen Referenten. Auch beispielsweise dann zu Themen wie Vermögensberichterstattung oder juristischen und nachfolgeorientierten Themen. Aber im Prinzip ein breites thematisches Spektrum, was jetzt nicht spezifisch den bilateralen Austausch zwischen Family Officern forciert.
Okay. Ja. Bei den Themen habe ich auch überhaupt keine werblichen Aspekte rausgehört.
Also jedem Hochvermögenden und Family Officer sei die Kontaktaufnahme durchaus empfohlen. Ob man sich dort heimisch fühlt, hängt wirklich sehr stark davon ab, welche Anliegen man an so ein Netzwerk dann mitbringt. Ja.
Das glaube ich auch.
Ja.
Liebe Yvonne, vielen, vielen Dank für
Liebe
diese
Christian,
vielen Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht. Das Glas wurde nicht gerettet, aber ein Leben. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Impulsen viele andere Ideen im Familienvermögen, in Family Offices wachgeküsst haben und Diskussionen anregen. Das
würde mich freuen, provokant an der einen oder anderen Stelle. Mal schauen. Ja.
Genau. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und lass es da gerne im Gespräch bleiben.
Bis bald.
Dankeschön.